Die Kolyma ist ein 2.500 Kilometer langer Fluss im äußersten Nordosten Sibiriens. Die Landschaft dort, die ist karg, die Umstände unwirtlich. Im Winter sinken die Temperaturen bis auf minus 50 Grad. Am Oberlauf des Flusses wird Gold gefördert und bis in die 1950er Jahre haben Häftlinge aus stalinistischen Straflagern dies getan. Der Name Kolyma, er wurde zu einem Synonym für diesen Teil des Archipel Gulag. Kolyma, Straße der Knochen, heißt die neue Dokumentation des Filmemachers Stanisław Mucha, den ich jetzt begrüße. Er ist mir aus einem ARD-Studio im fernen Westen der Republik zugeschaltet vom SWR aus. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, immerhin nicht auf Kolyma.
Das ist wohl wahr. Wie ist das Wetter derzeit?
Plus 40.
Okay, also end oder weder, es geht in die Extreme, so auch in Ihrem Film, Stanisław Mucha. Zunächst auch eine ganz praktische Frage, die Temperatur betreffend. Wie dreht man bei minus 50 Grad einen Film, was Sie ja teilweise getan haben?
Da friert einem alles ab und sogar das Gehirn. Das heißt, man muss sich sehr gut vorher vorbereiten, das haben wir auch getan. Vor allem die Technik, aber auch um den Körper muss man sich kümmern. Mit Ausstatten, mit erhitzbaren Handschuhen, Schuhen, die bis minus 72 Grad reichen und Heatbags für die Kamera und die Akkus und dann geht's. Und man muss natürlich atmen lernen, weil wenn man das falsch macht, quasi so wie ich jetzt oder Sie, dann fließt einem Blut sofort aus der Nase.
Das heißt, man atmet ganz ruhig und tief ein oder wie macht man das?
Ja, ganz vorsichtig, man tastet sich an die Kälte an. Und das natürlich, wenn man Film dreht, steht man unter Druck und Stress und man vergisst das immer wieder. Deshalb, das passierte uns schon immer wieder sowas am Anfang.
Das heißt, auch körperlich ein ganz schön großes Unterfangen. Sie haben einen ganz persönlichen, einen familiären Bezug zur Kolyma. Ihr Großvater war dort. Warum genau?
Der war wegen meiner Tante, die als Kind Feuer liebte offensichtlich und Streichhölzer und hat ein paar Dörfer verheizt im Zweiten Weltkrieg. Und dann hat die Bevölkerung in Südpolen verlangt von den Okkupanten, sie sollen ihn erschießen. Und das haben sie nicht getan, nicht aus Liebe, sondern er war zu wichtig für die Geheimnisse der Eisenbahn zwischen Wien und Krakau und das hat ihm Leben gerettet. Und 1952 haben sich irgendwelche Leute daran erinnert und haben festgestellt, er lebt noch immer. Das heißt, er war damals Kollaborateur. Und dann ohne besondere Prozesse wurde er nach Kolyma verschickt. Er hat aber dort nichts Schlimmes erlebt, wie er berichtete. Ich war Kind, als ich das hörte das erste Mal. Sondern hat lediglich nur eine Holzschaukel für ein Kind eines Lagerkommandanten gebaut. Und dann ist Stalin gestorben und dann konnte er in dem Chaos, was ausbrach, nach Hause kommen.
Das allein wäre schon ein Film wert, diese Story, die Sie uns gerade berichtet haben. Aber um die geht es gar nicht explizit in Ihrer Dokumentation. Allerdings wird da tatsächlich eine Schaukel aus jener Zeit gezeigt, die noch steht. Ist das die Schaukel, die Ihr Großvater gebaut hat? Wissen Sie das?
Nein, das weiß ich nicht. Und ich habe nur erfahren, wie dieser Kommandant heißt oder hieß, weil der lebt nicht mehr. Aber das Kind vielleicht lebt noch. Vielleicht ist das die zukünftige Präsidentin von Russland. Wer weiß.
Wer weiß. Nun zeigen Sie, wie sehr die ehemaligen Straflager und die Landschaft von der grausamen Geschichte geprägt sind. Friedhöfe spicken und säumen die unendlich lange Straße, die durch die Kolyma führt. Menschen erzählen von Massengräbern, die sie durch Zufall entdeckt haben und wie sie als Kinder zum Beispiel auch mit Knochen und Skeletten in der Erde gespielt haben. Aber so richtig präsent scheint die Geschichte des Gulags für viele Einwohner heute so gar nicht zu sein. Ganz am Anfang des Filmes gibt es eine unbedarfte junge Dame, die sie nach dem Gulag fragen und die versteht dauernd Gulasch, Gulasch, meinen Sie Gulasch? Also mit Gulag kann sie so gar nichts anfangen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie präsent ist dort tatsächlich die Geschichte? Nur für Sie selbst oder auch für die Einwohner?
Nee, die Geschichte ist sehr präsent, aber sagen wir, die jüngere Generation, um wahrscheinlich weiterzukommen und ein für alle Mal sich davon abzuschneiden, von den Schrecklichkeiten, die dort geschahen, die versuchen, das zu verdrängen. Und die Verdrängung, die reimt sich ziemlich brutal manchmal mit dem Scham von den Opfer wie Täter. Und deshalb, man schweigt darüber lieber. Das heißt, dem Ganzen, das muss man noch sagen, hilft das Klima, Permafrostboden, die Temperaturen. Wir haben das Schlimmste, was wir erlebt haben beim Drehen, war minus 65 Grad. Im Winter plus 40, im Sommer bestialischer Staub, Nebel. Und das Ganze hilft, glaube ich, dem Ganzen schweigen oder verschweigen. Und meine russische Freunde und Feinde haben mich natürlich gewarnt. Ich kann den Film vergessen. Niemand, aber kein einziger Mensch wird mit mir, vor allem mit meinem Pass und polnischen und einem deutschen Team, niemand wird da was darüber reden wollen. Und natürlich bei mir weckte das ja so eine Art sportlichen Ehrgeiz. Und ich sagte ihm, ich zeig's euch. Und tatsächlich hat er recht gehabt, oder wir, weil die Menschen sind unglaublich offen. Auch wenn uns das vielleicht nicht so passt hier, wenn einer dann erzählt, dass er, um zu überleben, musste auch Menschen abschlachten.
Ja, ja. Diese, wollte gerade sagen, also die Protagonisten, die sie gefunden haben, die Überlebenden des Gulags, die wirken unglaublich offen, unverblümt, auch politisch. Man merkt auch mit der Zeit bei den Interviews eine Wut, die da hochkommt und gleichzeitig aber auch eine Verbitterung, dann wieder Humor. Also es sind ganz skurrile Personen, die sie da ausfindig gemacht haben. War es denn schwer, die zu finden?
Ich habe natürlich sehr lange recherchiert vorher, fast über einen Monat. Ich habe insgesamt ein halbes Jahr dort verbracht, auf Kolyma. Und ich musste das auch tun, um die Förderungen zu bekommen, um die Sender ins Boot zu bekommen. Und deshalb, ich musste auch ein Buch schreiben, wie jeder durchschnittliche Filmemacher auch. Und deshalb musste ich auch natürlich starke, spannende Menschen finden. Und das Problem war eigentlich das, dass wir vor den Dreharbeiten einen ganz starken Winter hatten. Also nicht wir, sondern die da auf Kolyma. Und etliche Protagonisten, die mit ihren unglaublichen Geschichten, sind mir einfach weggestorben, weil sie ohne Heizung bei minus 50 Grad lebten und dann kam Lungenentzündung und das war's aus.
Das ist auch im Übrigen auffällig. Natürlich sind es alte Personen, die in den wirklich schrecklichsten Umständen für westliche Verhältnisse, für ein deutsches geschultes Auge leben. Also das sind Behausungen, die man sich hier gar nicht so richtig vorstellen kann. Stanisław Mucha, ich will noch mal ganz kurz betonen, das ist keine stringente Dokumentation über das Leid und Elend der Menschen, die hier als Häftlinge unter den menschenunwürdigsten Bedingungen ausgebeutet wurden, auch zu Tode kamen, sondern ihr Film hat fast etwas Roadmovie-haftes. Es ist ein Film über die Menschen, die heute dort leben und weniger über die Geschichte des Gulags, würde ich mal sagen. Die wird auch en passant so ein bisschen erzählt. Warum war Ihnen dieser Aspekt und diese Art des Erzählens so wichtig?
Also ich würde mich nicht trauen, über Gulag einen Dokumentarfilm zu machen, weil ich finde das ziemlich falsches Medium dafür. Da müssen Zeitzeugen ran, da müssen Historiker ran, da muss auch die russische Politik mitmachen, da müssen Archive geöffnet werden, damit man grobmäßig etwa auch die wirklichen vielleicht Zahlen kennenlernt. Deshalb, das war von Anfang an überhaupt nicht mein Anliegen, sondern lediglich hat mich interessiert, wie lebt es sich heute auf so einem längsten Friedhof der Welt, wie man Kolyma umgangssprachlich nennt.
Und Sie haben dafür auch ganz skurrile Menschen getroffen. Da gibt es zum Beispiel einen Hobbyphysiker, der Experimente zur Verjüngung der Menschen durchführt mit Stromschlägen. Sie haben sich mit einem Schaman über die Energie unterhalten, die an einem solchen Ort herrscht. Den fand ich besonders beeindruckend, muss ich sagen, weil er zum Beispiel argumentiert, überall auf der Welt, wenn man ein Häufchen Erde nimmt, dann weiß man nicht, wie viel Blut und Knochen eigentlich drin sind. Gerade Sie in Deutschland, Stichwort Hitler. Also darauf verweist er. Und dann gibt es zum Beispiel einen Mann, der obsessiv alles sammelt, was mit der Geschichte des Gulags zu tun hat und ein großer Putin-Fan ist und die Lagergeschichte ein wenig beschwichtigt. Was hat Sie am meisten beeindruckt bei all diesen Begegnungen, summa summarum?
Also für mich der beeindruckendste Protagonist war der Major Juri, der dann gegen Ende des Films wirklich fast tragische Figur, der mit 10 Jahren auf Kolyma landete, dann hat sich hochgearbeitet, hat eine Karriere als Offizier gemacht und dann lief was schief, was erfährt man im Film und dann, ja, jetzt lebt er ohne umhüllt vom Tod, auch seinen Ängsten lebt er dort oder vegetiert, besser oder gesagt. Also das ist mein so Lieblingsprotagonist. Und natürlich der Njörgun, so heißt der Erfinder, das hat einfach meine, wie von meinem Team, Vorstellung überhaupt übersprungen.
Der also und mit diesen Stromschlägen experimentiert zur Verjüngung
genau.
der Menschheit.
Und der tut auch das vor unserer Kamera. Und wobei mir wurde auch klar, wenn wir da länger als Team noch zum Beispiel eine Woche länger bleiben, dann fangen wir uns auch gegenseitig an, Starkstrom anzuschließen. So ging's uns dann.
Der Filmemacher Stanisław Mucha, sein neuer Film Kolima, Straße der Knochen, kommt morgen in unsere Kinos. Stanisław Mucha, danke für das Gespräch hier im Kulturradio.
Vielen Dank.